The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit. Ein Feiertag hierzulande, aber auf der Welt passiert auch heute eine ganze Menge.
Wir haben eine sehr intensive Diskussion über die Nutzung russischer Vermögenswerte gehabt, aus denen heraus wir der Ukraine weiterhelfen wollen. Wir werden das jetzt sorgfältig prüfen. Und es wird in 3 Wochen auf dem nächsten Europäischen Rat aller Voraussicht nach dazu eine konkrete Entscheidung geben. Ich werde jeden Weg unterstützen, der es ermöglicht, russische Vermögenswerte zu nutzen, um der Ukraine weiter zu helfen und dafür zu sorgen, dass dieser Krieg möglichst bald zu einem Ende kommt.
So der Kanzler auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Kopenhagen. Mithilfe russischen Geldes die Ukraine unterstützen und damit am Ende auch deutsches Steuergeld schonen. Das ist seine Idee, aber die wird auch durchaus kritisch gesehen. 47 Regierungschefs haben sich in Kopenhagen getroffen, um Eintracht zu demonstrieren und um gemeinsame Lösungen in der Abwehr russischer Drohnen über EU-Gebiet und in der Unterstützung der Ukraine zu finden. Der Plan von Friedrich Merz, auf Basis russischer Vermögen, die eingefroren wurden, der Ukraine einen Kredit in Höhe von 140 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Wir haben darüber gesprochen. Christian Schlesiger, The Pioneer Ressortleiter Wirtschaft, ist bei mir im Studio. Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen, Chelsea.
Christian, der belgische Premierminister ist nicht begeistert von der Merz-Idee. Was genau gefällt ihm nicht daran?
Ja, genau, Chelsea. Das Geld liegt nämlich bei Euroclear in Brüssel. Das ist das Unternehmen, das den Großteil der 140 Milliarden Euro aus Russland verwaltet. Belgien fürchtet einen massiven Reputationsschaden. Der belgische Premierminister hat auch davor gewarnt, dass europäische Unternehmen im Ausland beschlagnahmt werden könnten. Ja, und dann argumentiert er noch mit dem CEO von Euroclear, dessen Sicherheit danach nicht mehr garantiert werden könnte.
Ist er allein mit seiner Kritik oder wer schließt sich dem noch an?
Er ist nicht allein, vor allem die USA und Japan zögern noch. Auch dort liegt russisches Vermögen, wenn auch weniger. Merz will ja, dass alle G7-Staaten bei dieser Aktion dabei sind. Es gibt vor allem auch rechtliche Bedenken, ob man russisches Vermögen einfach so konfiszieren kann. Die EZB fürchtet dann auch noch einen Vertrauensverlust in den Euro. Deshalb verpackt Merz seine Idee auch in ein vergiftetes Angebot an Moskau. Russland würde das Geld nämlich zurückbekommen, aber nur, wenn es den Schaden, den es der Ukraine zugefügt hat, nach einem Friedensschluss kompensieren würde. Jeder weiß, das ist natürlich völlig utopisch, aber rechtlich wäre das, zumindest in den Augen der Bundesregierung, eine saubere Option, um an das russische Vermögen dranzukommen.
Bekommt Merz auch Rückendeckung? Wer schließt sich seinem Vorschlag an?
Ja, die Rückendeckung bekommt er. Frankreich ist zum Beispiel dafür, Italien ist dafür. Unterm Strich ist die Mehrheit in Europa dafür. Merz sucht übrigens keine Einstimmigkeit, sondern eine Allianz der Willigen. Ein ganz spannender Gedanke geht in der Debatte übrigens immer unter. Merz will, dass die Ukraine mit den 140 Milliarden Euro ausschließlich militärisches Gerät einkauft. Und er will, dass mit dem Großteil vor allem europäische Rüstungsgüter eingekauft werden. Russisches Vermögen würde über Umwege, also europäisches Wachstum finanzieren. Diese Idee hat natürlich auch Charme.
Vielen Dank, Christian. Wir bleiben auf jeden Fall dran.
Danke dir, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. SPD-Urgestein Wolfgang Thierse hat sein halbes Leben in der DDR verbracht und die zweite Hälfte in einem wiedervereinten Deutschland. Mit 82 Jahren zieht er Bilanz im Gespräch mit Gabor Steingart und spricht auch über den Erfolg der AfD bei ostdeutschen Wählern.
Da steckt auch noch bei vielen eine Art autoritärer Prägung drin. Eine, wie ich finde, eigentümliche Staatsfixierung.
Außerdem, Anne Schwed spricht über den neuen Megadeal von Warren Buffett. Die Publizistin Diana Kinnert gedenkt Jane Goodall und jetzt ist die Chance, den eigenen Garten zum Jurassic Park zu machen.
So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.
Diese feierlichen Worte hatte der damalige Bundespräsident vor 35 Jahren gesprochen. Richard von Weizsäcker hieß der Mann und seine sanfte Mahnung gilt noch immer. Auch am heutigen Tag der deutschen Einheit kann Selbstbesinnung nicht falsch sein. Zumal die Thematik Ost und West nicht abgehakt ist. Viele Menschen im Osten sehen die Welt anders als jene im Westen, vor allem was die Erwartung an den Staat, Staatsgewalt, Parteien, Politik oder Medien angeht. Die hohen Zustimmungswerte der AfD in Ländern wie Sachsen, Thüringen oder Brandenburg sind ein Symptom dafür. Genauso wie der Abstieg der SPD in vielen dieser Regionen, die zumindest dort als Arbeiterpartei ausgedient hat. Gabor Steingart hat einen Mann getroffen, der selbst rund 40 Jahre in der DDR gelebt hat. Er hat Karriere gemacht nach dem Mauerfall in der SPD. Er war Bundestagspräsident, Bundestagsvizepräsident, Abgeordneter und immer ein Mann der klaren Worte. Wolfgang Thierse ist sein Name. Der Mann ist bald 82 Jahre alt. Er hat noch ein Büro im Regierungsviertel mit hohen Decken und vielen Büchern und dort hat ihn das Pioneer-Team besucht. Das Gespräch ging eine gute Dreiviertelstunde lang. Thierse zieht leidenschaftlich Bilanz und spricht über den Zustand der deutschen Einheit im Jahr 2025. Das ganze Gespräch gibt es auf thepioneer.de. Einen Auszug hören Sie hier und jetzt.
Einen schönen guten Morgen, Wolfgang Thierse.
Guten Morgen meinerseits.
35. Jahrestag Deutscher Einheit, was ist das für Sie? Ein Tag der Befreiung von der SED, ein Tag der Westkolonialisierung oder ein Tag des Zwiespaltes?
Für mich persönlich ist es ganz unbedingt ein Tag der Befreiung, denn die deutsche Vereinigung war ja für mich eine förmliche Explosion meines Lebens. Ich war vorher eine Art Stubengelehrter, wenn man das so nennen will. Ich war tätig an der Akademie der Wissenschaften der DDR, in einem Institut, das den pompösen Titel trug, Zentralinstitut für Literaturgeschichte. Und dort habe ich mich mit Geschichte der Ästhetik befasst. Also ich hatte in einer geräumigen Nische noch eine sehr spezielle Nische mir ausgesucht. Und mit der Friedlichen Revolution 89-90 veränderte sich mein Leben vollständig und ich wurde eine öffentliche Figur und ich konnte das Wort ergreifen und habe das erlebt, wonach ich mich ein ganzes Leben lang vorher gesehnt habe. Die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Rede.
Politisch waren Sie ja schon vorher. Sie haben sich der SED ja insofern verweigert, dass Sie nicht ihr beigetreten sind und sich auch geweigert haben, für die Ausbürgerung von Wolf Biermann eine Petition zu unterschreiben.
Ja, politische Leidenschaft hatte ich immer. Habe ich wahrscheinlich von meinem Vater geerbt. Und außerdem wird man, denke ich, politisch, wenn man eine bestimmte Erfahrung macht, mit etwas nicht einverstanden zu sein. Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt in der Nähe der Grenze nach Bayern. Und da gehört es zu der Erfahrung, plötzlich in die Richtung kann man nicht weitergehen. Also schon von Kindesbeinen an die Erfahrung, nicht einverstanden sein zu können mit dem Land, in dem man lebt. Und ich glaube, das ist so eine der Voraussetzungen, warum man politisch wird.
Aber sich dann auch nicht anzupassen, ist ja die erste Form sozusagen einer politischen Aktivität, indem man sich verweigert.
Ja, das hat natürlich auch mit meinen Grundüberzeugungen, ich bin als Christ aufgewachsen und deswegen schon in einer fundamentalen Opposition zu einem Staat und einem Regime, das ja auch eine Art weltanschauliche Erziehungsdiktatur war. Und natürlich wollte ich nicht in die SED eintreten, obwohl ich mehrfach gedrängelt wurde. Ich wollte auch nicht in eine der Blockparteien eintreten. Und weil Sie an die Ausbürgerung von Wolf Biermann erinnern, ich war damals, das war so ein leichtsinniger Ausflug im Kulturministerium der DDR.
Vorher, vor der Akademie der Wissenschaften.
Ja, ja, und in der Abteilung Bildende Kunst. Und die SED hat Biermann die Staatsbürgerschaft aberkannt und dann wurde sozusagen von Mitarbeitern des Kulturministeriums verlangt, dass sie zu Künstlern gehen und sie zu Unterstützungserklärungen auffordern. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Ich halte das für eine fatale, falsche Entscheidung. Zum ersten Mal seit dem Nazistaat wird ein deutscher Staatsbürger seinen Staatsbürger verlustig gemacht. Und
so haben Sie sich ausgedrückt mit dieser Parallelität?
Ja, natürlich habe ich schon daran erinnert. Das konnte man schon. erinnern, die DDR, das musste man wissen, hat sich ja immer als antifaschistischer Staat, als gewissermaßen die Verkörperung des Antifaschismus, und plötzlich passiert etwas, was zum letzten Mal im Nazistaat stattgefunden hat. Also jedenfalls habe ich Nein dazu gesagt, und das will ich erzählen, weil in diesem Erlebnis sozusagen die ganze DDR enthalten ist. Ich wurde in diesen Tagen dann zum Abteilungsleiter gerufen, und der hielt mir vor, was ich in den letzten Wochen und Monaten alles so gesagt hatte. Und hat mir mitgeteilt, dass ich fristlos entlassen bin. Ich kam zurück in das Arbeitszimmer und redete mit der Kollegin, die mir gegenüber saß, natürlich eine SED-Genossin. Und ich habe ihr gesagt: Renate, warum hast du das gemacht, über mich Berichte geschrieben? Du weißt doch, du kannst nicht mit mir streiten, ich bin so ein diskussionslustiger Mensch. Und da kam die wörtliche Antwort: Ach, Wolfgang, als Mensch ist mir das schwer gefallen, aber als Genossin war es meine Pflicht. Da hat man in dieser Antwort die ganze DDR in Nutze, die Schizophrenie. Die wusste, was sie menschlich Unanständiges tut, aber sie war der politischen Überzeugung, Spitzelei gehört dazu. Also ich war dann von heute auf morgen fristlos entlassen und mit einer geradezu unangenehmen Beurteilung, und hatte dann das Glück, dass ich eine Arbeitsstelle in der Akademie gefunden hatte. Das hatte nun wieder damit zu tun, dass die DDR ein kleines Land ist. Mir wurde erzählt, da ist vielleicht eine Stelle frei, kannst du mal hingehen. Und dann war der Zufall, dass derjenige, der mich da empfing, der stellvertretende Institutsdirektor, der Professor war, bei dem ich meine Diplomarbeit geschrieben hatte. Der kannte mich und dachte, das ist ein intelligenter junger Mann. Und ich erzählte, was los war. Dann nickte er nur, und ich wusste, dass er schon versteht, dass er wohl auch ein paar Probleme hat mit dieser fatalen Entscheidung. Also so bin ich an das Akademieinstitut gekommen und habe mich dann also mit Geschichte der Ästhetik befasst, bis zum Jahr 1990, wo plötzlich alles zu Ende war und für mich ein ganz neues Leben begann.
Aber immerhin einen Platz in der Nische gefunden und nicht im Knast gelandet. Hätte auch anders ausgehen können,
Nein,
oder?
Ich will nicht übertreiben. Das reicht ja, wenn man entlassen wird und nicht weiß, wie es weitergeht. Und wir hatten damals unser erstes Kind. Und auch das, wenn Sie mich danach will ich erzählen. Ich habe dann in den nächsten Tagen raus, aus Trotz, dann bin ich zu einem befreundeten Maler gegangen und habe ihm ein Bild abgekauft. Nun erst recht. Und ein Bild, so ein Zirkusbild, ein Zirkusmanege. Das schien mir ganz passend und habe das auch bezahlt. Und als der später dann hörte, dass ich wegen Biermann rausgeschmissen wurde, hat er gesagt: Ach Wolfgang, hättest du mir das gesagt, ich hätte es dir geschenkt. Sag ich: Nein, ich aus Trotz wollte ich etwas, ein Bild kaufen, nun erst recht.
Wo ist das Bild?
Hängt bei uns im Wohnzimmer.
Als Zeichen?
Ja, es erinnert mich immer daran, an diesen Moment, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und dann aber sozusagen, es erinnert mich an meinen Trotz von damals.
Tag der Befreiung für Sie, für viele ostdeutsche Bürger, auch jene, die danach geboren wurden und sich daran gar nicht erinnern können, weil sie nicht dabei waren, ist das Empfinden heute ein anderes. Wie erklärt sich das?
Ja, also für viele, nicht für alle.
Für sehr viele.
Ja, aber ich will
noch den Niedergang in der SPD noch zu sprechen.
Nein, aber ich will noch mal einen Schritt zurücktreten, weil es mich allmählich ärgert. Jedes Jahr zum Tag der Deutschen Einheit erleben wir dasselbe. Es gibt Meinungsumfragen, die ein Bild von mieser Stimmung vermitteln. Also Anlass für Besorgnisse und dann Anlass für Beruhigendes und Beschönigendes in offiziellen Reden und das Schulterklopfen für die Ostdeutschen. Diesmal auch wieder. Also eine ganz große Mehrheit sagte, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen sei dramatisch gesunken. Und dann erinnere ich mich, ja, aber vorher hat es doch auch welche gegeben, wo schon mitgeteilt wurde, dass die meisten Deutschen besorgt sind über den sozialen Zusammenhalt. Und dann trete ich noch mal einen Schritt zurück und denke, wenn man solche Umfragen zum Beispiel in Großbritannien oder in Frankreich machen würde, was käme da wohl heraus bei den streitlustigen Franzosen? Also ich will sagen, man sondern ein bisschen auch ganz viel nüchterner betrachten und nicht diese Redensweise, die mich immer geärgert hat, die Mauer in den Köpfen wachse, die Entfremdung zwischen den Leuten wachse. Nein, was da passiert, hat viel mit dem zu tun, was gegenwärtig in der Welt insgesamt stattfindet. Wir leben in einer dramatischen Zeit. der Gleichzeitigkeit von verschiedenen Krisen, von brutalen Veränderungsnotwendigkeiten, der Wiederkehr des Krieges, eine offene Welt, wenn ich denke, die Flüchtlinge, das Fremde und die Fremden rücken näher, die eigene Gesellschaft wird pluraler und damit anstrengender, die ökologische Herausforderung mit ihren Veränderungsnotwendigkeiten schmerzt und so weiter und so fort. Und das trifft in Ostdeutschland auf Menschen, die in den 90er und 2000er Jahren ja bereits schmerzlichste Veränderungen erfahren haben, nicht alle gleichermaßen gut bestanden haben, dass die jetzt zum Teil sagen, nicht schon wieder, dass sie sich dagegen wehren und denen glauben wollen, die ihnen sagen, à la AfD, muss gar nicht sein. Wir können die Grenzen dicht machen. Europa, was soll das? Die ökologische Zumutung, die ökologische Katastrophe droht überhaupt nicht, alles nicht. Also ich kann das intellektuell nachvollziehen, trotzdem halte ich es für fatal, aber es erklärt, warum die Stimmung in Ostdeutschland noch mal schlechter ist als insgesamt im Lande und als insgesamt in Europa. Wir erleben ja überall das Gleiche. Die Zunahme der Zustimmung zu rechtsextremen, extremistischen Parteien, Zunahme von Nationalismus, Zunahme von Aggressivität etc. Und in Ostdeutschland hat es diese besondere Ursache. Damit will ich nichts beschönigen, aber ein bisschen erklären, dass man nicht immer sagt, die Ostdeutschen, sondern es erklärt sich auch aus der Dramatik der 90er und 2000er Jahre und natürlich auch noch aus der Vorgeschichte. Es spielen schon noch DDR-Prägungen eine Rolle. Zum Beispiel, wenn ich das, das klingt immer so gefährlich, wenn ich sage, da steckt auch noch bei vielen eine Art autoritärer Prägung drin. Eine, wie ich finde, eigentümliche Staatsfixierung. Die DDR war ja eben eine SED-Diktatur oder nett gesagt ein vormundschaftlicher Staat. Alles wurde von oben angeordnet. Wehe, man hat eigene Initiative und eigene Verantwortung entwickelt. Das heißt, man wurde gezwungen, auch alles von oben zu erwarten. Und das wirkt natürlich nach. Und jetzt erwartet man alles von oben und denen im Westen. Und da die da oben und im Westen diese Demokratie nicht alles liefern kann, die Wunder nicht vollbringt, die schmerzlosen Lösungen nicht vollbringt, ist man enttäuscht und verachtet die Demokratie und das Personal. Und das erleben wir gerade. Und das ist einer der Gründe, warum die AfD gewissermaßen die genau diese Art von Irritation, von Zorn, Verärgerung, Verunsicherung aufnimmt. Sie ist ein hoch erfolgreicher Empörungsunternehmer, der die Empörung schürt, um sie parteipolitisch auszubauen.
Wolfgang Thierse erzählt noch mehr, warum er und die anderen friedlichen Revolutionäre in der Wendezeit Helden aus Verzweiflung waren und warum die SPD so sehr im Umfragekeller sitzt. Den Link finden Sie in den Shownotes. Danke fürs Dabeisein.
We share 98.6% of our DNA with chimpanzees. We have amazing similarities, almost identical immune systems.
Sie war eine der großen Wissenschaftlerinnen unserer Zeit, die legendäre Verhaltensforscherin Jane Goodall.
The anatomy of the brain is almost identical.
Hier hören Sie sie bei einem Treffen, das ich mit ihr 2019 in München hatte. Damals sprachen wir über die Wesen, die sie ihr ganzes Leben lang erforscht hat, die Schimpansen, die uns Menschen so unheimlich ähnlich sind, zum Beispiel in der nonverbalen Kommunikation.
So in behavior, kissing, embracing, holding hands, nonverbal communication, almost absolutely identical.
Seit 1960 hatte Goodall mit den Tieren gearbeitet, vorerst ohne universitäre Ausbildung. Sie hat beobachtet, dass die Primaten Werkzeuge benutzen. Eine bahnbrechende Erkenntnis zum damaligen Zeitpunkt. Später hat sie einen Doktortitel von Cambridge erlangt. Jane Goodalls Leben war gezeichnet von einer engen Verbindung mit den Schimpansen, deren größte Fürsprecherin sie wurde. Auf unzähligen Events hat sie sich für das Verständnis zwischen Mensch und Tier eingesetzt. Aber ein Aspekt davon war immer die Frage, wer wir als Menschen sind und wie wir unsere Welt schützen können. In ihren Worten, Zitat, die größte Gefahr für die Zukunft ist Gleichgültigkeit. Zitat Ende. Am 1. Oktober ist Goodall in Los Angeles gestorben, mit 91 Jahren. Diana Kinnert, Publizistin, die The Pioneer sehr verbunden ist, hat einen Nachruf auf Jane Goodall und ihr Schaffen verfasst. Den ganzen Essay finden Sie auf thepioneer.de. Hier hören Sie einen Auszug.
Jane Goodall war damals 4 Jahre alt, als sie die Frage verfolgte, woher stammen eigentlich die Hühnereier aus dem Hühnerstall? Um sich diese Frage selbst zu beantworten, kletterte sie in den Hühnerstall und wartete. Stunden vergingen. Als Jane eine Antwort gefunden hatte und aus dem Hühnerstall herauskletterte, hatte ihre Mutter bereits die Polizei gerufen, denn sie war als vermisst gemeldet worden. Von der Sorge um ihr Verschwinden hat sie nichts mitbekommen. Ganz im Gegenteil, aufgeregt hat sie ihrer Mutter berichtet von ihren allerersten Forschungserkenntnissen. Ihre Mutter hörte damals aufmerksam und geduldig zu. Sie beglückwünschte die Tochter gar. Geschimpft wurde nicht, Ärger hat das verschwundene Kind nicht bekommen. Vielleicht hat damals hier schon alles begonnen. Jane Goodall wurde zur Ikone, wegen ihrer Unbeugsamkeit, nicht einen Zentimeter von ihren Überzeugungen abzurücken und doch immer offen, neugierig und freundlich in Stil und Ton zu bleiben. Im Gespräch mit Vertretern aus der Politik und Wirtschaft war Goodall hartnäckig und fordernd, aber eben auch milde, sanftmütig und hoffnungsvoll. So wurde sie zu einer außergewöhnlichen Kraft für den Wandel. Ihre Philosophie war eine der Verbindung, der Nähe, der Freundschaft. Kein Ärger, kein Zorn, keine Wut. Wut, so Jane Goodall, sei hingegen kontraproduktiv. Diese Überzeugung hat heute allerdings weniger Konjunktur. Heute finden wir in Zivilgesellschaft, Kunst, Feuilleton, Popkultur unzählige Beispiele dafür, wie Wut produktiv und konstruktiv sein kann. Proteste zur Polizeigewalt, Rassismus, Sexismus sind manchmal unmöglich, wenn Wut weggeatmet würde. Die emotionale Struktur gesellschaftlicher Konflikte ist eben relevant. Negativität kann auch Befreiungs- und Ermächtigungsvehikel sein. Doch entwickelt sich aus dieser Wut über Ungerechtigkeit und Grausamkeit eine Aggression, eine Feindseligkeit gegenüber dem Menschen an sich, verharrt der Mensch im Kriegszustand mit sich selbst. Goodall hielt bis zuletzt gegen das Kriegerische im Menschen fest. Mit Zugewandtheit und dem Blick für und auf das Verbindende kann Zivilisation fortschreiten und nicht etwa mit Spannung oder Polemik. Am Ende gehe es eben nicht um den Krieg für das Klima, den Krieg für die Natur, den Krieg für den Frieden, sondern um die Abwesenheit des Krieges. Feindseligkeit kann in einer Welt gewaltfreien Wandels keine konstruktive Kategorie sein. Bis ganz, ganz zuletzt blieb Jane Goodall ihrer Offenheit, ihrer Neugier und ihrer Zugewandtheit treu. Und auch im Tod bleibt sie forschungshungrig und wissbegierig. In einem Gespräch hat sie einmal gesagt, ich liebe es, über ein Leben nach dem Tod nachzudenken. Dieses Ungewisse zu erforschen, wird mein nächstes Abenteuer sein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat Warren Buffett wieder zugeschlagen. Es ist vielleicht seine letzte große Amtshandlung bei Berkshire Hathaway. Wir fragen jetzt meine Kollegin Anne Schwedt an der Wall Street. Wie schätzt du das Ganze ein, Anne?
Hallo Chelsea. Ja, Warren Buffett hat nach rund 3 Jahren zum ersten Mal wieder so richtig zugeschlagen und wie du sagst, vielleicht sogar zum letzten Mal. Und zwar hat er die Petrochemie-Sparte von Occidental Petroleum übernommen für 9,7 Milliarden Dollar in Cash. Und man kann sagen, Buffett bleibt damit seiner Strategie ziemlich treu. Er setzt auf etablierte Unternehmen in klassischen Industrien und nutzt das Rekordpolster an Firmenkapital für Zukäufe, auch in turbulenten Zeiten wie jetzt gerade. Der Kauf hilft Occidental, die Verschuldung signifikant zu senken. Das Unternehmen kann so jetzt auch bald wieder eigene Aktien zurückkaufen und will damit das Vertrauen der Anleger stärken. Für Berkshire bedeutet der Schritt, das Portfolio wird weiter diversifiziert, gleichzeitig werden stabile Ertragsquellen gesichert. Und das Signal an die Börse ist, auch mit fast 100 Jahren bleibt Buffett ein bedeutender Investor und zeigt, dass er selbst zum Ende seiner Karriere keine Angst hat, groß zuzugreifen. Occidental-Anleger reagierten allerdings mit einem Kursverlust von 7,3%, weil dieser Verkauf jetzt erstmal Unsicherheit bringt, wie das Unternehmen damit umgeht und was das jetzt auch genau bedeutet, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
dass ein Jurassic Park jetzt schließen muss und seine Bewohner ein neues Zuhause suchen. Wer also schon immer einen T-Rex oder einen Stegosaurus haben wollte, könnte jetzt seine Chance nutzen. Zumindest, wenn man in Kauf nimmt, dass der Dino, Zitat, etwas gebraucht wirkt. Und wenn man ihn selber abmontieren und transportieren möchte. Denn im US-Bundesstaat New Jersey schließt jetzt ein Dinosaurierpark, der seit über 10 Jahren in Leonia, einer Vorstadt von New York, Kinder und Dino-Fans glücklich gemacht hatte. Die Field Station Dinosaurs macht daher einen Räumungsverkauf. Am liebsten wolle man alle Dinos an einen Käufer loswerden. Das wäre wohl am praktischsten, sagt der Besitzer. Aber wenn das nicht funktioniert, dann eben one by one. Die Preisspanne liegt zwischen nur $700 für einen Velociraptor bis knapp $3000 für einen Apatosaurus. Das ist der mit dem langen Hals. 23 Meter lang, 6 Meter hoch. Nur etwas für große Gärten. Die Dinos sind übrigens keine Standardmodelle, sondern wurden handgefertigt. Jeder ein Unikat. Also jetzt schnell, denn angeblich haben sich bereits über 100 Interessenten gemeldet. Das hätten die echten Dinosaurier vor Millionen von Jahren sich bestimmt nicht träumen lassen, dass die komischen Zweibeiner namens Menschen eines Tages sogar davon träumen würden, einen Dino im Garten zu haben. Und wer weiß, vielleicht stolpert ja schon bald jemand an Halloween über einen Velociraptor im Vorgarten. Zwischen Kürbissen und Geistern würde er sich jedenfalls ziemlich gut machen. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Ich wünsche Ihnen jetzt einen humorvollen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen begrüßt Sie Gabor Steingart hier zum Samstags-Podcast. Same time, same place.